Herr Quaschning, Sie sind Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin und beschäftigen sich mit der Umstellung auf erneuerbare Energien in Deutschland und weltweit. Mit anderen führenden Wissenschaftlern auf diesem Gebiet fordern Sie einen viel stärkeren Ausbau der Sonnenenergie, der Photovoltaik in Deutschland. Warum?
Naja, wir müssen schauen erstmal, wo soll unsere Energieversorgung hingehen. Und die Energiewende bedeutet eigentlich, wenn wir auf Hinblick auf den Klimaschutz und die Verantwortung, die wir haben, eine nachhaltige Energieversorgung aufzubauen, welches Tempo wir da brauchen, dann sieht man, dass wir bis zum Jahr 2040, spätestens bis zum Jahr 2050, eigentlich unsere Energieversorgung umgestellt haben sollten. Und wenn das Ganze so schnell gehen soll, dann kommt man eigentlich gar nicht umher, alle verschiedenen regenerativen Energieformen im Mix einzusetzen. Und in diesem Mix hat die Solarenergie einen Teil, der nicht unbedeutend sein wird. Wir sehen da 20-30%, den die Solarenergie machen kann und auch machen muss, wenn wir hier wirklich eine nachhaltige Energieversorgung aufbauen wollen.
Sie fordern einen Ausbau der Photovoltaik auf 200 Gigawatt. Das ist 7-mal mehr Photovoltaik, als wir derzeit haben in Deutschland. Derzeit wird in Deutschland mit rund 30 Gigawatt installierter Leistung rund 5% des deutschen Strombedarfs gedeckt. Mit 200 Gigawatt wären es dann sogar 35% des Strombedarfs, wenn man davon ausgeht, dass man in Zukunft den gleichen Strombedarf annimmt. Wie soll das gehen? Sie haben gerade eine andere Zahl genannt.
Wir gehen davon aus, dass der Strombedarf in Deutschland noch weiter steigen wird. Also insofern wird der Anteil sicherlich unter 30% sein, wenn wir die 200 Gigawatt aufbauen. Aber der Anteil ist zugegebenermaßen sehr hoch. Andererseits ist es auch so, dass wir jetzt schon Ausbauraten haben. Jedes Jahr bauen wir 7-8 Gigawatt dazu. Das heißt, wenn wir jedes Jahr nur das Gleiche dazu bauen, was wir die letzten 3 Jahre gemacht haben, würden wir automatisch im Jahr 2035 schon, das ist ja gar nicht mehr so lange, diese 200 Gigawatt erreicht haben. Das heißt, es ist gar nicht die Frage, ob wir so viel so schnell aufbauen können, sondern wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wie wir das Ganze sinnvoll in ein Netz integrieren und die Versorgungssicherheit gewährleisten. Aber auch da sagen wir, das funktioniert, das können wir machen.
Wo sollen denn diese Kraftwerke, die Photovoltaikkraftwerke, hauptsächlich stehen in Deutschland?
Ja, wir haben mal Untersuchungen gemacht, was man generell im Gebäudebereich machen kann. Wir haben ja sehr viele Dächer und das können Sie einfach mal in Großstädten gucken. Gehen Sie mal auf einen hohen Turm rauf und schauen Sie, was auf den Dächern noch da ist. Da ist ja noch relativ viel da. Wir hatten gesagt, wir müssen das Potenzial ungefähr 7-fachen. Und wenn man schaut in den Städten, in den Innenstädten, ist nicht mal jedes 7. Dach mit Solaranlagen belegt. Man kann da relativ viel machen. Und wenn man weitgehend das Ganze in dem Gebäudebereich installiert, gar nicht große Freiflächen nimmt, kann man schon die 200 Gigawatt nahezu erreichen. Würde man noch Freiflächen dazu machen, geht in Deutschland sogar noch viel mehr.
Und wie sieht es aus mit den Netzen? Wenn man also 200 Gigawatt vor allen Dingen halt auf den Dächern in den Städten installiert, braucht man dann noch einen starken Netzausbau?
Der Vorteil bei der Photovoltaik ist anders, wie zum Beispiel bei der Windenergie, Offshore-Windenergie, die man in die See stellen will, dass man den Strom schon dort erzeugt, wo man ihn auch verbraucht. Das heißt, man muss schon die Netze ausbauen, aber nur im städtischen Bereich, das heißt im Kurzzeitbereich. Man muss sich aber natürlich auch Gedanken machen, wir werden, wenn wir so viel Solarenergie haben, auch zeitweise Überschüsse haben, die wir dann entweder einspeichern müssen oder zum Beispiel andere Formen, zum Beispiel für den Transportbereich oder die Wärme verwenden. Da muss man sich Gedanken machen, aber das ist lösbar.
Bei einer installierten Leistung von 200 Gigawatt, wenn die Sonne schön stark scheint, dann könnte man davon ausgehen, dass 160 Gigawatt ins Stromnetz eingespeist werden, nur aus Solarkraftwerken. Man braucht aber heute nur 80 Gigawatt am Tag. Wo sollen dann die 80 anderen Gigawatt?
Mal ist es sogar noch weniger. Im Sommerwochenende könnten es sogar bis zu 100 Gigawatt an Überschüssen sein, tagsüber, die man produziert. Ganz klar, was macht man damit? Wir brauchen da neue Speicher. Das heißt, die Idee ist ja, wir werden künftig die konventionellen Kraftwerke abschalten. Wir wollen ja nachts nicht mehr dann konventionelle Kohlekraftwerke betreiben, die ja weiterhin das Klima belasten, sondern dann auch mit erneuerbaren Energien die Versorgung sicherstellen. Da ist die Idee, dass wir tagsüber einen Teil des Stroms einspeichern und ihn dann nachts wieder verwenden. Und natürlich, wir müssen bei der Energiewende auch an die anderen Bereiche denken, Elektroautos. Da kann es natürlich sinnvoll sein, die Elektroautos dann zu laden, wenn die Sonne scheint und nicht nachts, also tagsüber. Und man kann natürlich auch einen Teil des Sonnenstroms in Wärme umwandeln. Also was man heute schon mit Solarwärmeanlagen macht für die Trinkwasserversorgung, das nehmen. Und wenn man einen intelligenten Mix macht, dann kommt man mit den Überschüssen ganz gut klar.
Wie sieht denn der intelligente Mix Ihrer Meinung nach aus?
Der intelligente Mix ist ganz klar CO2-frei. Und dann muss man schauen, was wir in Deutschland für Potenziale haben. Wir haben im Bereich der Bioenergie, der Geothermie und der Wasserkraft begrenzte Potenziale. Die Technologien zusammen werden maximal ein Drittel der Versorgung sicherstellen müssen, entfallen dann zwei Drittel auf die Windenergie und die Photovoltaik, die den Rest liefern müssten. Windenergie wird ganz klar die größte Energieform sein, aber die Photovoltaik dann an zweiter Stelle mit den besagten 25-30%.
Wie werden denn die Speicher aussehen in der Zukunft?
Wir werden eine Kombination von verschiedenen Speichern haben. Wir werden im Kurzzeitbereich durchaus auf bewährte Batteriespeicher zurückgreifen können. Da sind die Technologien weitgehend bekannt. Da geht es nur noch darum, die Kosten zu senken. Und da ist es auch möglich, dass wir innerhalb von 10, 20 Jahren große Kapazitäten aufbauen, die dann tagsüber den Strom einspeichern, nachts entnehmen. Wenn man über längere Zeiten speichern möchte, wird man das mit Batteriespeichern nicht mehr machen können. Und hier kommt die sogenannte Power-to-Gas-Technologie in Einsatz, wo man Überschüsse aus Solarstrom dann in Gas umwandelt, das heißt über Elektrolyse und eine Methanisierung dann entsprechendes Gas erzeugt. Dieses Gas kann man dann speichern und dann Wochen oder Monate später aus den Speichern entnehmen und bei Bedarf dann über Gaskraftwerke Strom erzeugen.
Das Gas, was dann regenerativ erzeugt wird mit den Überschüssen, das wird dann ins Erdgasnetz eingespeichert.
Da ist der Charme bei dieser Variante dabei. Es existieren in Deutschland schon enorm große Erdgasspeicher. Das heißt, wenn man das gesamte Erdgas, was in Deutschland vorhanden gespeichert ist, nutzen würde, um Strom zu erzeugen, könnte man damit ausschließlich 2 bis 3 Monate die Stromversorgung sicherstellen. Das heißt, die Speicher sind schon da, die kann man noch weiter ausbauen. Und das ist der große Charme, dass wir praktisch nicht mehr neue Speicher bauen müssen, sondern nur noch die Umwandlungseinheiten von Strom zu Gas und die Rückwandlungseinheiten von Gas zu Strom. Also wir brauchen auch dringend neue Gaskraftwerke, um die Versorgungssicherheit dann sicherzustellen.
Sprechen wir über die Kosten. Was kostet eine Stunde Photovoltaik in Zukunft? Und dann kommen ja noch die Speicher hinzu.
Die Kostenschätzungen, die mir bekannt sind in den letzten Jahren, sind alle nicht sehr realistisch. Bei der Photovoltaik hat man immer viel zu hohe Kosten angenommen und treffen gar nicht das, was die Solarenergie gemacht hat. Seit 2004 sind die Preise zum Beispiel für Solarmodule auf ein Drittel gefallen, also enorme Kostensenkungen, die wir haben. Und schon heute ist der Solarstrom preiswerter als den Strom, den Sie bezahlen müssen, wenn Sie beim Energieversorger einkaufen. Das heißt, wir haben enorme Kostensenkungen und wir gehen davon aus, dass diese Kostensenkungen weitergehen und in den nächsten 10 Jahren die Solarenergie in vielen Ländern preiswerter sein wird, wie zum Beispiel auch ein neues Kohlekraftwerk. Das heißt, die Solarenergie ist voll konkurrenzfähig auf dem Weg dabei in vielen Ländern. In einigen Bereichen hat sie das schon erreicht. Und deswegen, wenn man das langfristig anschaut, ist der Weg zur Solarenergie der günstigere, weil die Kosten, die man dort hat, die hat man für 20 Jahre stabil, während die Kosten bei konventionellen Kraftwerken auf Basis von Öl, Gas oder von Kohle dann steigen können, weil die Preise für diese Energieträger zunehmen werden. Und das ist in den meisten Kostenschätzungen, die man hier veröffentlicht, alles nicht adäquat berücksichtigt, sodass wir sogar viel schneller mit der Solarenergie konkurrenzfähig werden können und werden, als wir das hier mit den fossilen Energieträgern derzeit sehen.
Reden wir nochmal über Zahlen. Eine Kilowattstunde aus neuen Photovoltaikanlagen kostet in Deutschland derzeit zwischen 14 und 18 Cent die Kilowattstunde. Wenn man jetzt 2020 als Fixpunkt annimmt, was würde denn dann eine Kilowattstunde Strom aus Photovoltaikanlagen kosten?
Also bislang ist es so, dass der Preis für die Photovoltaik sich alle 10 Jahre mehr als halbiert hat. Das heißt, spricht nichts dagegen, dass wir das in den nächsten Jahren so weiter fortsetzen können. 2020 wäre also mindestens eine Halbierung der Preise möglich. Das heißt, wir kommen dann in großen Anlagen in den Bereich von 6-7 Cent. Das ist das, was man heute auch für neue konventionelle Kraftwerke veranschlagen würde. Im Haushaltsbereich für kleine Anlagen wird es noch etwas teurer sein. Aber da ist die Konkurrenzgröße ja nicht das Kohlekraftwerk, sondern der Haushaltsstrompreis. Und der liegt heute bei 25 Cent. Also insofern ist man da auch sehr stark und perfekt konkurrenzfähig.
Herr Quaschning, das sind die Preise für die Stromerzeugung. Dann kommen ja noch die Speicher hinzu.
Die Speicherkosten sind heute noch zu teuer, muss man ganz klar sagen. Also wir gehen davon aus, dass die Batteriespeicher, die entwickelt werden, sich um den Faktor 3 nochmal senken müssen von den Kosten, damit man dort konkurrenzfähig ist. Die Stückzahlen im Batteriebereich sind derzeit noch relativ gering. Wir haben also wenig Batteriespeicher im Bereich von wenigen 100 Stück, die hier pro Monat verkauft werden. Man kann davon ausgehen, dass die Stückzahlen dann langfristig oder mittelfristig schon sehr schnell steigen können auf mehrere 10 oder 100.000 Exemplare. Und dann werden auch die Kosten runtergehen. Und wenn es gelingt, die Batteriespeicherkosten auf etwa ein Drittel zu senken, ist man auch hier konkurrenzfähig. Ich denke mal, das wird in den nächsten 10 Jahren auch machbar sein.
Nun fordern Sie einen weiteren starken Ausbau in Deutschland zwischen 7 und 8 Gigawatt bei der Photovoltaik. Die Bundesregierung hat ja Pläne, die nur höchstens halb so groß sind, zwischen 3 und 4 Gigawatt pro Jahr. Und sie will halt den Ausbau der Photovoltaik mittelfristig deckeln bei 50 Gigawatt. Wie soll das zusammengehen?
Ja, die Bundesregierung möchte ganz klar den Ausbau der Solarenergie einstellen bei 52 Gigawatt. Es gab ja auch schon Stimmen, die ein Moratorium gar gefordert haben für den Ausbau der Solarenergie. Wie da dann Klimaschutz funktionieren soll, ist mir auch nicht ganz erklärlich. Man muss vielleicht die Hintergründe beleuchten. Das heißt, mit dem schnellen Zubau der Solarenergie haben wir Probleme an anderer Stelle. Wir verdrängen konventionelle Kraftwerke, nicht? Wir hatten 1990 noch 3% regenerativen Strom im Netz. Jetzt sind es 25 gewesen in der ersten Jahreshälfte 2012. Und die konventionellen, die großen Kraftwerksbetreiber, die großen Energiekonzerne haben nicht in die erneuerbaren Energien investiert, da nicht viel zugebaut. Und diese verlieren jetzt ganz stark an Marktanteilen. Und die machen natürlich ihren Einfluss auf die Politik geltend, um zu sagen, das kann nicht so schnell gehen. Wir haben sonst Probleme hier, diesem Wandel zu folgen. Und im Großen und Ganzen ist es eine Politik hier, die zum Schutze der großen Energieversorger gemacht wird, aber nicht für eine Energiewende und eine nachhaltige Energie versprechen. Und warum soll ich jetzt ein altes Braunkohlekraftwerk mit einem schlechten Wirkungsgrad hier noch über Jahre subventionieren und fördern? Wenn man das aufnimmt, aufhebt und auf die Solarenergie setzt, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir viel höhere Zahlen machen können. Die Zahlen der Bundesregierung sind nicht primär davon getrieben, dass wir eine schnelle Energiewende haben wollen. Das Hauptziel ist es hier, alle Technologien, also auch die Kohle, noch viele Jahre länger betreiben zu können. Und da muss man sich früher oder später entscheiden, möchte ich in Deutschland länger noch die Kohle haben und die Kernenergie oder möchte ich sehr schnell auf zukunftsfähige Technologien umsetzen, auf die Solarenergie. Und dann wird man auch mehr als diese 50 Gigawatt in Deutschland zubauen.
Welche Reaktion haben Sie jetzt bekommen auf Ihre Initiative und auf Ihre Artikel, den Ausbau der Photovoltaik und auch der anderen regenerativen Energien viel stärker zu fördern?
Naja, die Reaktionen sind unterschiedlich. Wir haben einerseits aus der Bevölkerung, da ist es sehr schwierig, diese ganzen Sachen nachzuvollziehen. Auf der einen Seite gibt es natürlich die Politiker, die Energiekonzerne, die immer vor steigenden Kosten warnen und dass das Ganze gar nicht funktioniert. Auf der anderen Seite sieht die Bevölkerung, dass wir ja schon 25% regenerative Energien haben, wo man schon gesagt hat, dass das alles kritisch ist und wir diesen Winter irgendwie schon Blackouts zu erwarten haben. Also man sieht, das ganze Energiefeld ist sehr politisch belegt und dann hängt es natürlich davon ab, aus welcher Seite man die Reaktionen hat. Wenn man die aus der Seite der Energieversorger ist, man natürlich über diese, zumindest mal der großen Energieversorger, es gibt ja auch innovative Energieversorger wie Stadtwerke oder auch die Solarfirmen, die sehen das sehr positiv. Die klassischen Energieversorger, die auf großen Kapazitäten von Braunkohle und Kernenergie sitzen und die entsprechenden politischen Vertreter, die diesen Kurs unterstützen, die sehen so etwas natürlich sehr negativ und sind auch fast schon feindlich gesinnt. Also da ist man doch sehr polarisierend und damit muss man dann aber auch leben. Aber ich denke, der Weg, den wir vorgeschlagen haben, der ist richtig.
Herr Quaschning, ich danke Ihnen für das Interview.
Ich danke auch.